MDR Kultur. Glaubenssachen.
Gott, die ewige Gretchenfrage. Über Erkennen, Glauben und Beten in aufgeklärten Zeiten. Eine Sendung von Matthias Greffrath.
Gibt es Gott? Eltern, wenn sie nicht fest im Glauben sind, fürchten diese Frage. Und nicht nur sie. Auch gestandene Theologen und Pastoren können ins Stammeln geraten bei der Kinderfrage. Sie retten sich dann in den Umschreibungen. Der Allmächtige, der Allgütige, in Abstraktionen, das Ganze, die Wahrheit, oder in Naturalismen, das All, der Kosmos, die Natur. Die in unserer Tradition bekannteste Antwort ist die von Faust, der auf Gretchens besorgte und theologisch naive Frage »Sag Heinrich, wie hältst du's mit der Religion?« gerührt, aber doch leicht gereizt antwortet. Zunächst mit einem Schwall theologischer Poesie, Allumfasser, Allerhalter und so weiter. Dann stellt er pantheistisch auf Erde, freundliche Sterne und den Blick in Gretchens Augen ab und schließlich ruft er das auf, was unsichtbar sichtbar neben uns ist. Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst. Nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Was Goethes Faust sagen will, Gott ist alles, Gott ist in dir und Gott ist die Verbindung von außen und innen. Gott hält dich in der Welt und erfüllt dich. Gott ist ein Gefühl. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat? Habe ich einmal dieses Gottgefühl gehabt? War Gott jemals jemand, zu dem ich ein persönliches Verhältnis hatte? Zu dem ich du gesagt habe, den ich um etwas gebeten habe, dem ich für etwas gedankt habe? Wenn ich mir diese Frage stelle, meldet sich keine Erinnerung an ein Gefühl, nur an eine Szene. In meiner deutlichsten Erinnerung mit religiösem Gehalt beschrieb mir mein Großvater immer wieder die Himmelstür mit dem Pult davor und dem großen Buch, in dem Petrus alle meine Untaten notiert hat. Petrus würde mich scharf ansehen und dann darüber entscheiden, ob ich in den Himmel darf oder nicht. Das innere Bild, das sich damals in mir formte, es hat sich erhalten bis heute. Das Pult, die Tür, die Gestalt in der Kutte, die ich sogar einmal als Muster in der Tapetenwand einer psychotherapeutischen Praxis wieder sah. Es war wohl ein tiefer Eindruck damals. Und ich war vielleicht 4 Jahre alt. Aber habe ich der Drohung mit dem Sündenbuch damals geglaubt? Oder gab es, so wie ich mich an meinen Großvater erinnere, könnte auch das sein, gab es nicht doch so ein kleines, verschmitztes Lächeln in seinem Gesicht, das mir signalisierte, naja, das ist so eine Geschichte. Indem ich dies schreibe, kommt doch noch eine Erinnerung, die ich fast vergessen hatte. Meine Mutter saß oft abends an meinem Bett und sang mir ein Gute-Nacht-Lied vor. Am häufigsten »Weißt du, wie viel Sternlein stehen dort am hohen Himmelszelt?« Das Lied über die Sterne, die Wolken, die Schafe, die für die Vollständigkeit der Welt stehen und über die Gott einen Überblick hat, die er mit Namen nennt. Und am Ende des Liedes heißt es, kennt auch dich und hat dich lieb. Auch dieses Lied sitzt tief. Ungläubig wie ich bin, habe ich das Lied, ohne groß nachzudenken, viel später meinen Kindern vorgesungen. Aber eine Verbindung zu einem übernatürlichen, höheren Wesen, zu dem ich spreche, an das ich mich wenden kann, mit Wünschen, in Angst und Bedrängnis, das habe ich nicht bekommen. Gott ist ein Wort geblieben. Aber ich würde mich gern noch einmal in den 4-Jährigen von damals hineinversetzen. Das ist das Alter, in dem Kinder, wie man weiß, noch nicht so richtig unterscheiden können, ob etwas eine Geschichte ist oder eine Tatsache. Ich wüsste gern, wie sich das Singen und Reden von Gott damals angefühlt hat. Aber diese Gedanken- und Gefühlsdimension ist mir ebenso wenig erreichbar, wem ist sie das auch, ebenso wenig erreichbar wie die Gefühlswelt eines gläubigen Menschen, sagen wir mal, im 15. Jahrhundert, der noch im Volksglauben lebt, mit seiner massiven Geografie von Himmel, Erde und Hölle und mit seinen Wundergeschichten. Diese Welt ist mir verschlossen. Die Frage nach der Existenz Gottes, so schreibt der englische Psychoanalytiker David Winnicott, ist unabschließbar. Und Winnicott stellt sich die bescheidenere, aber auch kompliziertere Frage, wie die Vorstellung von einem Gott in ihn hineingekommen ist. Und mit höflicher Zurückhaltung fährt er fort: Darf ich sagen, dass das, was man gewöhnlich als Religion bezeichnet, in meiner Sicht aus der menschlichen Natur erwächst? Winnicotts Aufmerksamkeit galt den frühesten Verbindungen des Kindes zu seiner Umwelt. Verbindungen, die es dem Kind, diesem total unselbstständigen und abhängigen Wesen, erlauben, die Angst zu bannen und Vertrauen zu entwickeln. Aus der wiederholten rettenden oder befriedigenden Begegnung mit seiner Umwelt, in der Regel ist es die Mutter, wächst ein Glauben an die Verlässlichkeit der Welt. Diese Fähigkeit zu glauben, so schreibt Winnicott, ist weitaus bedeutender als ein bestimmter Glaubensinhalt. Das hieße, vor dem Glauben an Gott, ja vor jedem Glauben an ein transzendentes Wesen, entsteht in uns das Gefühl, es mit einem Gegenüber zu tun zu haben, das verlässlich ist. Und die dadurch entstandene Fähigkeit, du zu sagen, ist gleichsam die Grundlage für die Möglichkeit aller anderen personalen Verhältnisse und deshalb eben auch zu einem höheren Wesen. Die Erfahrung, aufgefangen zu werden, so fährt Winnicott fort, prägt in dem Kind so etwas wie die Vorstellung von immerwährend bergenden Armen. Und dann fährt er fort: Wir können dafür das Wort Gott verwenden. Die Vorstellung eines persönlichen Gottes entsteht wahrscheinlich mit den ersten Worten. Wenn Mutter oder Vater oder Großmutter oder Großvater mit dem Kind beten, das heißt, sich zusammen an jemanden wenden, der nicht im Raum, aber doch offenbar anwesend ist. Und da die Sprache reale Dinge und vorgestellte Dinge gleichermaßen umgreift, wächst ein kleiner Mensch, mit dem rituell gebetet wird, in die Sprache und in den Glauben gleichzeitig hinein. Man kann das dann die Gnade des Glaubens nennen. Es gibt sicherlich, wenn man den Zeugnissen vertraut, auch später im Leben noch Gelegenheiten, wie die von Gefühl getragene Vorstellung von Gott, mit den Worten von David Winnicott, in jemanden hineinkommt. Erweckungserlebnisse, mystische Erfahrungen, Traumata und Krisen können die Tür dafür öffnen. Aber empfänglich, wirklich empfänglich ist in der Regel die junge Seele und der ungeformte Geist. Aber auch die Situation spielt mit. Ich erinnere mich nicht, dass meine Mutter oder meine Großeltern mit mir gebetet hätten. Das Lied, das Gute-Nacht-Lied und ihre Nähe ließen mich gut einschlafen, aber für sie war das Gute-Nacht-Lied eher Folklore. Oder das Gebet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, wie meine Tante Maria mit ihr betete in den Ferien. Aber diese Tante Maria war streng und kühl und irgendwie unheimlich, und in ihrer Kirche roch es sehr stark nach Weihrauch. Und so hat sich das halbwegs intakte Urvertrauen, das ich aus den ersten Jahren mitgenommen habe, nicht mit einem Gottesbild verbunden. Auch in den Jahrzehnten danach kam mein Verhältnis zur Welt ohne einen Schöpfergott aus, meine Gewissensprüfungen ohne eine transzendentale Verankerung. Ich fühlte mich dabei nicht ausgesetzt. Und auch die Schauer des Existenzialismus gingen an mir vorbei. Ich kenne mich halbwegs aus in der Geschichte des Christentums und seiner Rolle in der Geschichte und Kultur, in der ich lebe. Aber aus Kunstgeschichte und aus 1000 Seiten gelesener Theologie entsteht kein Glauben. Und dann passierte es doch, viele Jahre später, dass ich Gott anrief, um etwas bat. Einmal in totaler Hilflosigkeit angesichts einer bedrohlichen Krankheit eines Kindes. Ich konnte nicht nur nichts tun, sondern war weit entfernt. Es brach aus mir heraus und ich glaube, ich blickte sogar nach oben aus dem Fenster. Und später gab es einmal eine Sekunde, in der ich mit einem Feuerwerkskörper jemandem fast das Augenlicht zerstört hätte. Lieber Gott, lass es nicht passieren. Das waren, wie man sagt, Stoßgebete. Archaische Reflexe, Regressionen in magisches Denken, die verflogen, so schnell wie sie gekommen waren. Sich in allerhöchster Not und Gefahr an eine Macht wenden, der wir zusprechen, sie könne etwas Schlimmes von uns abwenden. Und das heißt, an die Existenz einer solchen Macht zu glauben. Das war der lebensstützende Behelf von Menschen und Gesellschaften, die noch hilflos waren gegenüber unerklärlichen, unheimlichen, gefährlichen Naturgewalten, gegenüber der willkürlichen Gewalt von Herrschern, dem Ausbleiben der Ernten. So ist es über Jahrhunderttausende gewesen und in großen Teilen der Welt ist es so bis heute. Religion ist eine anthropologische Notwendigkeit, so formuliert es der Philosoph Ernst Tugendhat. Menschen machen unweigerlich die Erfahrung, dass sie von Ereignissen bedroht werden, deren Ursachen sie nicht kennen. Die größte dieser Bedrohungen ist die des Lebens und die größte Unsicherheit, was danach kommen mag. Und gegen Todesfurcht und existenzielle Unsicherheit haben menschliche Kulturen Riten und Epen von überwirklichen Wesenheiten entwickelt, die ihnen helfen, Situationen der Ungewissheit, des Scheiterns, der Vernichtung auszuhalten. Oder diesen Situationen, metaphysische Steigerung, wenn sie eintreten, einen Sinn zu geben. Diese Kraft oder Energie kann anonym sein, wie im Taoismus oder im Buddhismus. Und sie kann, wie in den abrahamitischen Religionen, als Person vorgestellt werden, auch wenn diese Person keine Gestalt annimmt. Wissenschaft und Aufklärung haben es uns allerdings von Jahrhundert zu Jahrhundert immer schwerer gemacht, die Verbindung zu einem personalen Gott zu halten. Am Ende dieser Entwicklung, heute, geht zumindest in Europa, so legen es die letzten Untersuchungen der großen Kirchen massiv nahe, wenn nicht die Religiosität, so doch das verfasste Kirchenchristentum seinem Ende entgegen. Im Westen ist das verfasste Christentum bald nur noch die größte der Blasen in einem Pluralismus von Transzendenzen. Sicher, eine Mehrzahl der Menschen gibt an, wenn man ihnen die Gretchenfrage stellt, dass sie an etwas glauben, das größer ist als sie und dass ihre Existenz mit dem Tod wohl nicht ganz aufhöre. Oder sie nehmen Zuflucht bei östlicher Spiritualität, Pachamama, bei Elfen, feinstofflichen Geistern, Transzendenzen aller Art, in homöopathischen Verdünnungen und manchmal gar in drogengestützter Konzentration. Oder, und das ist die neueste Innovation, das Jenseits findet im Internet statt, in den virtuellen Welten, in denen auch die Toten ihre Auferstehung als Avatare finden und mit uns reden können. Konservative Politiker beschwören gern das judeo-christliche Erbe, versprechen sich von einer Renaissance traditioneller Gläubigkeit vielleicht eine Brandmauer gegen den mit der Migration eindringenden Islam. Religion soll den Zusammenhalt der gespaltenen Gesellschaft wiederherstellen, die Familie stabilisieren und die biologischen Geschlechtsidentitäten sichern. Aber die Hoffnung, die alte Religion mit ihren vielen Menschen fremd gewordenen Liturgien, ihren zeitenthobenen, oft müden Gesängen, ihren schwach besuchten Kirchen, könne als sozialer Kitt zur Linderung der Globalisierungsschmerzen genutzt werden. Diese Hoffnung ist eher ein Missbrauch der Religion als ihre Vitalisierung. Leere Kirchen, aufgelassene Friedhöfe, ungetaufte Kinder. Den christlichen Amtskirchen in Westeuropa scheint es schwer zu fallen, ihren Bedeutungsverlust im Alltag der Menschen zu einer Neubestimmung ihrer Mission zu nutzen, sich bescheiden geworden in eine Ökumene zu fügen, die weit größer ist als die von Katholiken, Protestanten und Orthodoxen. Eine Ökumene, die sich nicht allein auf Traditionen und deren Gemeinsamkeiten und Quellen berufen müsste, sondern weit mehr umfassen. Eine Ökumene, die ihre Bestimmung und ihre Kraft nicht aus Vergangenheiten zieht, sondern aus den Gefahren vor uns. Das mag politisch und sozial wünschbar sein, aber wie passt der christliche Gott in diese Ökumene ohne Transzendenz? Hier, wie so oft, finde ich einen Hinweis in den frühesten Zeugnissen der Christenheit, aus denen auch die Evangelisten geschöpft haben. In Sätzen wie diesen: Nicht im Erwarten wird das Königreich kommen. Es ist ausgebreitet über die Erde und die Menschen sehen es nicht. Oder auch: Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich finden. Das Königreich ist innerhalb von euch und außerhalb von euch. Oder: Ihr fragt mich, wann kommt dieses Himmelreich? Doch man kann es nicht packen und rufen: Hier ist es. Jetzt ist es da. Es ist in euch. Von Wundern, von Auferstehung, von Jenseits ist nichts zu finden in diesen Quellen. Und der da spricht, nennt sich weder Christus noch Messias noch Sohn einer Jungfrau, nur Menschensohn. Die Worte, die er spricht, sind einfach. Wie alle Worte, die die großen Lehrer in der Geschichte der Menschheit, Buddha, Konfuzius, gesprochen haben, Die Haltung, die das nahelegt, kann man Mystik nennen. Aber andererseits, ein Christentum ohne Transzendenz, ohne Auferstehung, es ist kaum vorstellbar. Nur, so fragt es der unbestechlich nüchterne Philosoph Ernst Tugendhat, was fehlt uns denn eigentlich, wenn wir auf dieses Verhältnis zu einem personalen Gott, zum Gott des Christentums verzichten müssten? Wir könnten nicht mehr beten, ohne unredlich zu sein. Denn es gäbe kein liebendes, wissendes Gegenüber mehr, dem wir uns offenbaren könnten, ohne die Furcht zu haben, verurteilt zu werden. Ein Wesen, dem wir danken könnten für die Freundlichkeit der Welt und dem wir kleine Bitten und große Sorgen vorlegen könnten. Und das Zweite, es gäbe niemand mit unbestreitbarer, ja absoluter Autorität, dem gegenüber wir unser Leben verantworten müssten. Kein Petrus vor der Himmelstür. Würde unser Leben dadurch ärmer? Gut, wir hätten keinen Adressaten unseres Danks, unserer Freude und unseres Glücks. Aber das Gefühl der Verbundenheit, das wir in den Momenten mystischer Versenkung in eine Landschaft, einen Klang, ein Gesicht erfahren können, das wäre unbetroffen von dieser Abwesenheit. Eine Entzauberung der Welt verwiese uns vielleicht sogar umso stärker auf die magischen Momente, in denen wir so etwas wie eine fraglose Verbindung mit anderem Lebendigen, ja mit dem All spüren können. Warum soll man nicht der Schwester Wasser und dem Bruder Wind danken, so wie es der heilige Franz in seinem Sonnengesang nennt, ohne die Vermittlung des Herrn? Kinder können das noch, ganz ohne Gebet. Was noch würde uns fehlen? Die Verheißung von Erlösung und ewigem Leben. Der Verzicht auf ein körperliches, konkretes Leben nach dem Tod wäre zum einen ein Akt der intellektuellen Konsistenz. Wir müssten nicht mehr in zwei Welten leben, uns blind machen gegenüber dem, was wir wissen. Und dieser Verzicht könnte uns auf die Brauchbarkeit und die Einmaligkeit des einen Lebens verweisen, das wir haben. Ja, könnte unsere Kraft gegen die profane, vulgäre Verdrängung des Todes schärfen. Und schließlich, was die Verantwortung angeht, die Verantwortung für uns, für unsere Nächsten und für das Weltganze, wie es bei Kant heißt, ist diese Verantwortung geschwächt, wenn ich sie nicht gegenüber Gott, sondern gegenüber der Gemeinschaft spüre, die mich umgibt, mit der ich an der Zukunft der Erde interessiert bin? Kann mir ein Gott helfen, wenn ich keine Verbindung verspüre zum Leiden der Vorfahren, keine existenzielle Furcht spüre angesichts der Zukunft, mit der meine Kinder zu tun haben? Ist der Ernst aus dem Leben, wenn kein übernatürliches Wesen ihn garantiert? Und schließlich, wer sich schwer tut mit dem Verzicht auf diesen Gott, der muss ja nicht aufhören, Christ zu sein, der kann auf einen bauen, den es wirklich gegeben hat, der eine Weltbewegung begründet hat, die seit 2000 Jahren durch eine wechselvolle Geschichte ging und tief in unserer kollektiven Vorstellungswelt lebt. Einen Heiler, einen Rebellen, einen Menschenfischer. Und einen, dessen Jünger und Jüngers Jünger die Welt verändert haben. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mensch, sagten die Häscher, die sich weigerten, Jesus abzuführen. Und man muss nicht an die Auferstehung Jesu glauben, um sein Leben an ihm zu orientieren. Allein, dass es einen solchen Menschen gegeben hat, das kann auch in Zukunft noch Konsequenzen haben. Jedenfalls, solange es weitererzählt wird. Und dass von ihm erzählt wird, dafür hat Jesus selbst sehr ausdrücklich gesorgt. So will es jedenfalls die Geschichte der Jünger von Emmaus. Die gehen eine Strecke wegs gemeinsam mit einem Fremden. Sie laden den Fremden in ihr Haus ein, sie essen mit ihm, sie reden. Und so erfahren sie eine Wahrheit und eine Wirklichkeit, die jenseits aller Zweifel und Skepsis ist. Und diese Erfahrung erzählen sie weiter, jahrhundertelang. Aber unsere Wahrheit ist historisch und deshalb ist sie zerbrechlich.
Gott, die ewige Gretchenfrage. Über Erkennen, Glauben und Beten in aufgeklärten Zeiten. Sie hörten eine Sendung von Matthias Greffrath. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Wie politisch soll oder darf eine Predigt sein? Über eine uralte Streitfrage.
NDR Kultur.